F&W, der Klinik-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und ich habe eine Geschichte aus unserer aktuellen Ausgabe von F&W mitgebracht, die meine Kollegin Annika Büchner recherchiert hat. Ein alkoholisierter Mann kommt in eine Notaufnahme eines deutschen Krankenhauses. Er verliert völlig die Kontrolle und rastet aus. Er attackiert eine Pflegerin schwer. Es geht alles wahnsinnig schnell. Ein Arzt kommt dazu, geht dazwischen und hat Glück, dass er mit nur einem blauen Fleck davonkommt. Dieser Vorfall, der ist schon einige Jahre her, ist tatsächlich so passiert. Und doch erinnert sich der Arzt, der heute niedersächsischer Gesundheitsminister ist, sehr gut daran. Andreas Philippi ist damals eingeschritten und er sagte im Interview mit Annika Büchner, so etwas vergisst man nicht. Ja, das Gewaltpotenzial in deutschen Krankenhäusern nimmt stetig zu. Das zeigt auch eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts. In 3/4 der Kliniken haben körperliche und verbale Übergriffe gegenüber den Mitarbeitern seit 2019 zugenommen. Das sind dramatische Entwicklungen. Und über diese sprechen wir in der heutigen Folge unseres Podcasts. Meine Kollegin Annika Büchner wird gleich im Anschluss im Interview der Frage nachgehen, wie Kliniken sich dafür wappnen, vorbereiten können und vor allem, wie sie ihr Personal am besten schützen können. Bevor wir zum Interview kommen, aber wie immer, ein Blick in die neue, in die druckfrische Ausgabe von F&W.
Druckfrisch serviert.
Mehr Aufmerksamkeit für eine Minderheit, das fordert meine Kollegin Lena Resek mit ihrem Artikel. Sie hat über die Situation, über die Versorgung von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung oder einer komplexen Mehrfachbehinderung in deutschen Krankenhäusern recherchiert. Das Ergebnis: Viele stationären Strukturen sind nicht gut auf diese Klientel vorbereitet, aber es gibt gute Beispiele, von denen diese Krankenhäuser lernen können. Nächstes Thema: Was tun mit einem Krankenhaus, das man als vollstationären Versorger nicht mehr benötigt, das aber trotzdem noch eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen kann? Umwandlung in ein Gesundheitszentrum, das fordern viele Politiker. Thomas Lippmann von den Kreiskliniken Weilheim-Schongau hat genau das getan, berichtet nun aber bei uns im Interview, woran es in der Umsetzung noch hakt, vor allem, weil es eben noch kein Geschäftsmodell für sein Gesundheitszentrum gibt. Worauf er nun aus Berlin hofft und welchen Rat er Politik und Kollegen gibt, lesen Sie im Bilanzgespräch. Und drittes Thema: Der Krankenhaustransformationsfonds steht in den Startlöchern und damit gibt es jede Menge Geld für die deutschen Krankenhäuser und für die Bundesländer, um die Krankenhauslandschaft umzubauen. In Berlin ist jedoch der Ärger groß, das Land ist auf Sparkurs und will seinen maximalen Eigenanteil am Transformationsfonds nicht erbringen. Das ärgert die Berliner Kliniken. Mein Kollege Jens Mau hat mit dem Geschäftsführer Marc Schreiner über die aktuelle Situation in der Hauptstadt gesprochen.
Gewaltvolle Eskalationen und schwere Beleidigungen sind immer häufiger Alltag im Krankenhaus. Patienten und Angehörige attackieren pflegerisches und medizinisches Personal tagtäglich in deutschen Kliniken. Das bestätigen aktuelle Umfragen. Tendenziell steigen die verbalen, körperlichen oder sexuellen Angriffe sogar eher stark an. Aber das Problem rückt in den Fokus und bekommt inzwischen mehr Aufmerksamkeit. Wegschauen ist keine Alternative mehr. Ich bin Annika Büchner, Redakteurin für F&W und bei mir sind heute Jessica Odenthal und Professor Dr. Marc Busche vom Klinikum Leverkusen. Beide schauen beim Thema Gewalt im Krankenhaus nicht nur hin, sondern handeln auch. Jessica Odenthal ist diplomierte Sportwissenschaftlerin und Leiterin der Stabsstelle Gesundheitsmanagement und Therapiekoordination am Klinikum Leverkusen. Sie ist Mitentwicklerin und Trainerin des berufsspezifischen Interventions- und Sicherheitskonzepts, kurz BIOS. Außerdem ist sie Mitglied der Koordinierungsgruppe von Sicher im Dienst, einer Initiative des Landes NRW. Marc Busche ist Chefarzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie am Klinikum Leverkusen. Er hat das BIOS-Konzept mitinitiiert. Gemeinsam setzen sich die beiden seit mehr als 2 Jahren für einen strukturellen Gewaltschutz im Krankenhaus ein. Ich begrüße Sie, Frau Odenthal, Herr Busche. Wie erleben Sie persönlich die Gewalt im Klinikalltag? Was sind Ihre Erfahrungen und wie viele dokumentierte Vorfälle gab es beispielsweise im vergangenen Jahr am Klinikum Leverkusen?
Das, was wir erleben, sind verbale Anfeindungen tagtäglich, körperliche Angriffe, nicht ganz so häufig, aber auch dann vor allen Dingen despektierlich, in Ansprache mit Anspucken und wirklich auch Drohungen, wo die Mitarbeiter zunehmend auch diese Ernsthaftigkeit wahrnehmen und doch schon Angst entwickeln, dass dann doch mal eine Drohung umgesetzt wird.
Haben Sie auch ein Beispiel aus dem Klinikalltag, wie so ein Angriff eben aussehen kann?
Können wir Ihnen geben, habe ich auch selbst schon erlebt. Jetzt wissen natürlich die Mitarbeitenden, auch wenn die Pflege an erster Stelle ist, wissen natürlich, dass wir das unterrichten und wenn wir in der Nähe sind, dann holen die uns natürlich auch, wenn da jemand jetzt gerade ausrastet. Und so ist es mir mal passiert. Also da war ein Patient, der kam viel zu spät zu seinem Termin, wollte dann trotzdem sofort sein Rezept haben. Der behandelnde Kollege war aber eben im OP und der sollte wirklich nur einen Moment warten und ist aber so ausgeflippt, dass wirklich Eltern mit ihren Kindern sich in Räume zurückgezogen haben und eingeschlossen haben. Und dann wurde ich dazu gerufen und ich habe dann alles, was ich so gelernt habe, deeskalierend angewendet. Aber der war so aufgebracht, der ließ sich auch nicht mehr deeskalieren und hat mich nicht geschlagen, aber wollte mich irgendwie an eine Wand drücken. Das ist dem auch ganz egal dann, ob man als Chefarzt vor ihm steht oder eine Pflegekraft oder irgendwer.
Gibt es denn bestimmte Berufsgruppen, die eher betroffen sind von eben solchen verbalen und körperlichen Angriffen?
Das ist in erster Linie die Pflege, weil die zum Beispiel in der Notaufnahme an erster Front den Arbeiten und den ersten Kontakt mit den Patienten haben. Sowohl, wenn die Daten aufnehmen und sagen, dass sie warten müssen, als auch, wenn sie die Patienten reinholen für die Untersuchung zum Beispiel. Die sind immer an erster Stelle und so war es mir als Arzt auch anfangs gar nicht so bewusst, wie groß das Problem wirklich ist.
Kann man das auch prozentual zusammenfassen im Verhältnis zur Verwaltung und zu der Ärzteschaft?
Also dann sind knapp 90% unserer Vorfälle im Bereich Pflege verortet, wobei wir da auch tatsächlich unterscheiden müssen zwischen zentraler Notaufnahme und pädiatrischer Ambulanz, also unsere Notfallambulanzen, wo ja auch Wartezeiten herrschen, wo die Patienten auch in einer akuten Ausnahmesituation sind, und unseren Stationen, wo die Patienten über längere Zeit stationär liegen, sicherlich auch schwer betroffen sind, sonst wären sie ja nicht bei uns im Krankenhaus, aber schon eigentlich Teil des Settings sind. 50% der Vorfälle liegen im Bereich unserer Ambulanzen, 30% auf Stationen.
Und man muss auch sagen, auch wenn nur 30% auf Station sind, sind interessanterweise dort eher die stärkeren Vorfälle. Zum Beispiel ein Patient, dem Essen gebracht wird, der hat eine Pflegekraft gewürgt, sodass später noch die Atemwege zugeschwollen sind und sie behandelt werden musste und ihr dann mit einem Kopfstoß das Jochbein gebrochen. Oder auch einen versuchten Mordversuch mit einem Patienten, der ein Klappmesser unter der Decke aufgeklappt hat, extra die Schwester gerufen hat und versucht hat, sie dann zu erwischen.
Das sind Einzelfälle, aber wir versuchen natürlich vor jedem Einzelfall zu schützen und das soll keiner Person bei uns passieren. Deswegen die umfassenden Präventionsmaßnahmen.
Wie ist es denn dazu gekommen, zu dem Schutzkonzept?
Ja, das ist eigentlich über einen Selbstverteidigungskurs losgegangen. Es gibt ja immer diesen Orange Day gegen Gewalt gegen Frauen und da war das Klinikum auch angestrahlt. Ich bin morgens dann mit dem Auto zur Arbeit gefahren, habe das gesehen und habe gedacht, okay, habe das auch im Radio gehört, dass dieser Tag war. Habe dann die Unternehmenskommunikation kontaktiert und gefragt, soll ich in diesem Rahmen mal einen Selbstverteidigungskurs für Frauen anbieten? Ich selbst bin Wing Chun Lehrer und ja, haben die gesagt, ja super Idee, mach das mal, nimm mal Kontakt zu der Jessica Odenthal auf vom Gesundheitsmanagement, die organisiert das. Da haben wir diesen Selbstverteidigungskurs, das waren 2 Wochenenden, an denen wir den gemacht haben und der ist sehr gut angenommen worden und da habe ich erst überhaupt von dem Problem erfahren, auch dass es in der Notaufnahme halt so ein Problem gibt, war mir nicht bewusst, habe ich dann gelernt und habe dann die Polizei kontaktiert, weil ich mich von einer offiziellen Stelle ausbilden lassen wollte als Gewaltpräventionstrainer. Das war jetzt eine 6-Tages-Schulung.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann haben wir natürlich die Schulungen angeleitet, weil wir sind ja dann Trainer und Multiplikatoren, sollen für die Polizei quasi diese Schulungen machen. Die haben wir regelmäßig angeboten.
Also nach Arbeitsschutzgesetz müssen wir ja eine Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung durchführen. Und wir haben das mit einem standardisierten Fragebogen der RWTH Aachen gemacht, das ein Zusatzmodul Gewalt beinhaltete. Und alle Bereiche, die befragt wurden in der Vollbefragung und eine hohe Gefährdung ausgewiesen haben, die wurden als Maßnahme daraus in diesem BIOS-Training geschult.
Was unterscheidet das Schutzkonzept von anderen?
Ein gutes Deeskalationstraining beinhaltet nämlich auch mehrere Komponenten, nicht nur die verbale, sondern auch Selbstschutztechniken, taktische Sachen, wie positioniere ich mich zum Raum. Das Gute an dem Virus-Konzept ist, dass es sehr umfassend ist. Das heißt, alles basiert auf einem Gefahrenradar, den man entwickeln muss als Person. Und dann werden aber die verschiedensten Komponenten gelehrt. Wie erkenne ich überhaupt, dass eine gefährliche Situation entsteht? Wie kann ich mich schon im Vorfeld taktisch verhalten? Wie bleibe ich in einer Stresssituation handlungsfähig? Wie kommuniziere ich deeskalativ? Wie kann ich es versuchen, verbal zu regeln? Wie zeige ich mich nonverbal? Wie bleibe ich in Stresssituationen handlungsfähig, friere nicht ein? Wie kann ich mich selbst schützen? Wie kann ich Kollegen schützen, die angegriffen werden? Wie ist die Nachsorge? Also ist ein umfassendes Konzept, was eigentlich alle Bereiche des Selbstschutzes, der Deeskalation und der Gewaltprävention abdeckt.
Und wie lange dauern diese Schulungen an?
Wir machen eine komprimierte Ausbildung ganztags an einem Tag.
Und dann haben die halt halbjährlich kurze Auffrischungseinheiten.
Und auch immer in kleineren Gruppen oder wie teilen Sie das auf pro Station?
Genau, also wir arbeiten lieber in kleineren Gruppen und tatsächlich stationsübergreifend. Also es liegt aber mehr an den organisatorischen Details und zwar an der Besetzung der Station. Wir haben ja auch eine Pflegepersonaluntergrenze und da ist es natürlich immer schwierig, dann einen großen Teil einer Abteilung rauszuziehen. Deswegen mischen wir, aber auch da merken wir dieser Austausch untereinander und ach, bei euch ist es doch so ähnlich und wie habt ihr das gelöst? Was macht ihr in dem Falle? Ist schon super wertvoll, auch für die Pflegekräfte untereinander.
Und wie nehmen die Mitarbeitenden das Schutzkonzept an? Also gibt es da auch Unterschiede vielleicht?
Die werden ja dafür eingeteilt. Ne? Die suchen sich das ja nicht freiwillig aus. Das heißt, sie kriegen von ihrem Abteilungsleiter gesagt, an dem Tag machst du die BIOS-Schulung. Und da sitzen schon manchmal am Freitagmorgen einige und sind schon ein bisschen genervt und haben wirklich, man sieht denen am Gesicht an, dass sie keine Lust haben. Da kann ich wirklich von uns sagen, dass wir es schaffen, dass wir die in kürzester Zeit mitnehmen und die begeistert bei der Sache sind. Und das hat auch am Ende motiviert, dass sie sagen, das wird so gut angenommen von denjenigen auch, wenn die vorher keine Lust hatten, dass wir alle schulen sollen. Und das machen wir oft am Anfang, das mit so einer kleinen Szene machen. Wir fangen mit der Schulung an. Die Jessica hat da gerade so eine Slide und dann springe ich plötzlich auf und spiele einen aufgebrachten Patienten, werde verbal aggressiv und schlage sie. Und dann sage ich so, wer kann sich vorstellen, dass das passiert im Klinikalltag? Und da sagt jeder bisher, hat sich gemeldet, sagt, das kann ich mir vorstellen. Sagt gut, und wenn ihr heute aufpasst, wisst ihr am Ende des Tages, wie ihr es jetzt so machen könnt, dass das nicht passiert. Und dann spielen wir die Szene nochmal und dann schützt sich Jessica und schubst mich weg und bringt sich in Sicherheit. Und da ist jedem sofort klar, okay, das kann ich gebrauchen und das ist die Quintessenz, damit ich keinen Schaden nehme und hier fasse ich besser auf und mache mit.
Und tatsächlich ist letzten Endes das positive Feedback, was dazu geführt hat, dass es bei uns im Unternehmen wirklich etabliert ist als feste Fortbildung.
Ja, da haben Sie ja tatsächlich dann, wenn Sie so eine Attacke nachspielen, direkt die komplette Aufmerksamkeit wahrscheinlich im ganzen Raum auf sich gezogen. Also ganz spannende Vorgehensweise. Ja, so läuft ja nicht jede Schulung ab. Reagieren denn manche Teilnehmenden auch emotionaler auf diese Szenarien, die man dann eben durchspielt? Also haben Sie da auch schon etwas mitbekommen, dass dann auch Teilnehmende berichtet haben von ihren Erfahrungen?
Also wir haben ja die Bereiche, die zunächst im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung dazu verpflichtet wurden, teilzunehmen. Darüber hinaus öffnen wir auch immer 5 Plätze für Mitarbeitende, die gerne teilnehmen möchten. Und es ist wirklich so, dass gerade Mitarbeitende, die schon bei uns Gewalt erlebt haben, tatsächlich gerne daran teilnehmen möchten, um die Kompetenzen zu erwerben, dass ihnen das halt eben nicht mehr passiert. Und da haben wir die positive Rückmeldung jetzt von einer Mitarbeiterin erhalten, die jetzt wieder arbeitsfähig ist und die unglaublich von dem Training profitiert hat. Für sie war das unglaublich schwierig. Das hat sie sehr herausgefordert. Wir haben auch zwischendurch immer wieder vermehrt Pausen gemacht, kurz mit ihr gesprochen, ob das soweit okay ist, ihr erklärt, was kommt als nächstes. Und sie ist da wirklich gestärkt und super positiv rausgegangen. Das war ein voller Erfolg.
Und gab es denn auch wirklich Eskalationen, wo dann auch das Training tatsächlich schon auch gegriffen hat im Klinikalltag?
Wir sind natürlich nicht dabei, deswegen ist das schwer zu sagen. Aber wir haben ja ein Schnellmeldesystem, ja, wo wir auch immer schauen, welche Maßnahmen haben sie durchgeführt, um die Aggression zu stoppen. Und da können wir sagen, dass bei den gemeldeten Vorfällen 18% Selbstsicherung oder Eigensicherung durchgeführt.
Und haben Sie auch das Konzept im Laufe der Zeit angepasst oder weiterentwickelt?
Ja, und zwar auf zwei Bereiche. Das ist schon sehr gut und sehr umfassend. Und wir versuchen auch, das Original zu belassen. Das ist eigentlich nicht gewünscht, wenn wir sagen, wir machen das Biosystem, dass wir komplett was anderes dann daraus machen, weil das ist ja immerhin von der Polizei entwickelt, um so gelehrt zu werden. Wir sind aber im engen Austausch mit dem Kriminalhauptkommissar Dietmar Schirmacher. Und der macht ja extra Schulungen. Also wegen der höheren Gefahr an Messerattacken gab es zum Beispiel schon zwei Schulungen dazu. Und dann adaptieren wir das System natürlich mit dem neuen. Wir machen manchmal kleine Veränderungen, wenn wir noch irgendwas in der Deeskalation, in der Kommunikation dazu gelernt haben. Aber im Großen und Ganzen lassen wir das System, wie es ist. Es ist auch von den Selbstschutztechniken extra einfach gehalten, extra effektiv. Und ich will jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ich lehre jetzt da Wing Chun. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es sollen Sachen sein, die von jedem einfach und schnell zu lernen sind und möglichst als Universallösung in so einer Situation funktionieren.
Genau. Und dieses Programm ist ja auch vom Europäischen Präventionsverband evaluiert worden. Also es ist auch tatsächlich wirksam. Und darauf beziehen wir uns. Was immer ein bisschen variiert, sind natürlich die Praxisbeispiele und die Praxisbezüge. Es ist ein Unterschied, ob wir in der Verwaltung, bei einem Ordnungsamt, hier bei uns in der Pflege oder auch vielleicht bei uns mit Verwaltungsangestellten arbeiten. Wir greifen immer die Situationen auf, die den Mitarbeitenden in der Praxis auch wirklich begegnen.
Und setzen Sie auch noch weitere Gewaltschutzmaßnahmen neben dem Deeskalationskonzept um?
Dass wir zunächst ja auf jeden Fall eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Diese Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz gibt uns schon mal einen ersten Anlass. Darüber hinaus gibt es bei uns die Schnellmeldung Gewaltvorfälle, die in jedem Mitarbeiterbereich zugänglich ist über einen QR-Code, der kann gescannt werden und innerhalb von 2 Minuten kann ich eine Schnellmeldung aufgeben zu dem Gewaltvorfall, der gerade passiert ist, was wirklich von verbaler Gewalt über körperliche Gewalt, Diskriminierung, sexualisierte Gewalt, also wirklich alle Gewaltaspekte am Arbeitsplatz abdeckt und quasi ans Unternehmen übermittelt kann. Das ist erstmal ein anonymes System. Da kann ich auch nur zur statistischen Erfassung melden oder ich sage, nein, ich möchte nicht zur statistischen Erfassung melden und ich möchte gerne eine Rückmeldung. Dafür haben wir 2 Unterstützer im Unternehmen benannt, die sich dann mit den Mitarbeitenden vertraulich in Verbindung setzen, das Ganze aufarbeiten und schauen, welche Maßnahmen können und sollten daraus resultieren. Das können baulich-technische Maßnahmen in der Abteilung sein, das können arbeitsorganisatorische Maßnahmen sein, aber darüber hinaus stellen wir zum Beispiel dann gemeinsam mit den Mitarbeitenden Strafanzeige bei der Polizei. Wir verteilen an Personen, die sich erstmal nur verbal daneben benehmen, Gefährder anschreiben, dass wir sagen, so ein Verhalten gegen unsere Mitarbeiter akzeptieren wir gar nicht. Das möchten wir bitte nicht noch einmal so erleben. Und im zweiten Schritt dann sogar ein Hausverbot. Darüber hinaus, baulich-technisch, sind unsere Abteilungen, die gefährdet sind, mit so einem Telefonalarm ausgestattet, dass wir eine Alarmierungskette haben, sodass die Beschäftigten Unterstützung hinzuziehen können von anderen geschulten Kollegen.
Also zum Beispiel, wenn in der Notaufnahme ein Problem ist, nachts drücken die diesen roten Alarmknopf und dann wird die Intensivstation informiert und die wissen, es handelt sich um einen Gewaltvorfall und könnten denen zu Hilfe eilen. Das sind auch die Abteilungen, die zuerst geschult wurden von uns. Und das ist auch nicht verpflichtend, das ist freiwillig natürlich, weil das sind ja keine Sicherheitskräfte, aber sie können auf jeden Fall zum Beispiel auch Hilfe organisieren können. Könnten dann die Polizei rufen.
In den Abendstunden haben wir auch zusätzlich noch eine Wach- und Schließgesellschaft im Einsatz, die auch dann immer automatisch mit informiert wird. Die sind aber natürlich für unseren gesamten Campus zuständig und das ist auch, was die aktuellen Umfragen vom Marburger Bund und Ärztekammer Schleswig-Holstein ergeben haben und was auch in der Kriminalstatistik von Baden-Württemberg ist. Also Gefährdungshotspots sind Wartebereiche im Bereich der Notaufnahmen, aber dann auch einfach Untersuchungszimmer. Und da ist man ja per se alleine. Also egal, wen ich dazu rufe, der braucht ja ein paar Minuten, bis er bei mir ist. Deswegen ist es essentiell, einfach geschult zu sein, ja, Selbstsicherungstechniken zu kennen, beziehungsweise erstmal schon mal zu überlegen, okay, ich nutze jetzt meine kommunikativen Deeskalationsstrategien und dann schaue ich, dass ich mich clever im Raum positioniere, dass mein Fluchtweg der kürzere ist.
Und hat denn auch das Raumkonzept grundsätzlich eine Rolle gespielt? Also haben Sie sich das auch angeguckt, wie Möbel stehen beispielsweise oder wo Türen sind?
Idealerweise ist so, dass man die Tür im Blick hat, selbst zur Tür flüchten kann, aber auch dem Kunden quasi eine Fluchtmöglichkeit lässt, dass der nicht irgendwo in der Ecke eingeengt ist und das Gefühl hat, er ist in die Enge getrieben.
Und haben Sie auch Safe Spaces etabliert?
Ja und nein, das kommt ein bisschen auf die Bereiche an. Wir haben es schon so gelöst, dass gerade jetzt zum Beispiel der Pflegestützpunkt in der ZNA von außen außen nur mit Schlüssel begehbar ist. Also da können wir nicht einfach reinspazieren. So versuchen wir schon, Zugangsberechtigungen zu behalten und nur autorisierte Personen in die Bereiche zu lassen.
Und hat sich die Gewaltsituation seit Einführung des Konzepts bereits verbessert?
Das Konzept wird ja nicht die Gewaltbereitschaft oder die Aggressivität der Patienten oder Angehörigen verändern. Wir kriegen das Feedback, dass sich die Mitarbeitenden sicherer fühlen, aber das ist natürlich keine Intervention, die das Klientel irgendwie ruhiger werden lässt.
Und ist es denn auch so, dass mehr gemeldet wird im Grunde, jetzt wo das Thema dann eben auch einfach offen auf dem Tisch liegt und nicht mehr weggeschaut wird?
Wir sehen eine Zunahme der Meldungen, aber auch darüber, dadurch, dass wir es präsent machen. Wir haben ja eine Grundsatzerklärung gegen Gewalt. Also unsere Geschäftsführung hat sich ganz klar ausgesprochen, null Toleranz bei Gewalt und weist mit einem Aushang schon in den Wartebereichen und in Aufenthaltsbereichen darauf hin, dass wir keinerlei Gewalt tolerieren. Und das ist schon mal etwas, was den Mitarbeitenden den Rücken stärkt und man auch merkt, das Unternehmen steht hinter einem. Und schon alleine dadurch ist die Bereitschaft, auch solche Sachen mitzuteilen, natürlich deutlich größer geworden. Und durch den niederschwelligen Zugang zu dem Meldesystem merken wir einfach auch, dass wir darüber mehr Informationen bekommen. Und diese Informationen sind halt sehr, sehr wichtig, weil wir ja auch einen Steuerkreis haben, der sich quartalsweise trifft und dann schaut, in welchen Bereichen oder in welchen Berufsgruppen sind denn noch zusätzlich Präventionsmaßnahmen notwendig, um den Arbeitsplatz sicherer gestalten zu können.
Gewaltprävention ist Chefsache. Würden Sie das so unterschreiben?
Auf jeden Fall würden wir das so unterschreiben, denn man sieht das auch in anderen Kliniken oder in anderen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten bei Sicher im Dienst. Wenn das nicht von der Geschäftsführung unterstützt wird, dann wird es natürlich ganz schwer, sowas umzusetzen. Wenn es nicht die Erkenntnis gibt, es gibt das Problem, wir wollen was dagegen machen von der Geschäftsführung, dann wird es schwierig, ne?
Gewaltzunahme ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das heißt auch die Politik ist dort gefordert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dem Gesundheitswesen Gehör zu verschaffen und von dort aus weitere Maßnahmen umzusetzen, ja, und uns Krankenhäusern den Rücken zu stärken, dass wir der gesamtgesellschaftlichen Lage einfach gewachsen sind.
Und nun gibt es ja auch eine Bundesratsinitiative, die aus Niedersachsen kommt. Minister Philippi hat die zur Verschärfung angestoßen. Ist dies ein echter Fortschritt aus Ihrer Sicht oder ist das doch noch ein zu zaghafter Versuch, das Gesetz lediglich anzupassen?
Auf jeden Fall ist es ein positives politisches Signal, was in die Gesellschaft gesendet wird, dass Gewalt einfach nicht toleriert wird. Wie jetzt genau das Strafmaß aussieht und ob das angemessen ist, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Aber wenn so ein Gesetz angepasst wird, dann hat das auch eine Signalwirkung an die Gesellschaft.
Der Best Case wäre für uns, wenn erstmal jeder Mitarbeiter geschult ist, sicher in Gewaltprävention ist, in Selbstschutztechniken. Das ist das A und O. Denn in dem Moment, wo plötzlich Gewalt auftritt, kann nichts diesen Schaden fernhalten, außer die Mitarbeiter sind selbst so gut genug geschult, um den von sich selbst abzuwenden. Polizei, Sicherheitsdienst, alles kann man später holen. Die sind aber nicht in der Sekunde dabei, in der das passiert.
Wir brauchen Deeskalationstrainings und in bestimmten Bereichen auch Sicherheitspersonal. Die Mitarbeiter müssen durch das Unternehmen handlungsfähig gemacht werden für Gewaltsituationen. Aber darüber hinaus hat das Unternehmen natürlich noch eine Verpflichtung der psychologischen Hilfe oder Nachsorge. Da ist die Berufsgenossenschaft wirklich eine große Unterstützung. Und ich kann es nur jedem empfehlen, eine Unfallanzeige zu stellen. Denn nicht nur ein gebrochener Arm ist ein verletztes Körperteil, sondern eine betroffene Psyche ebenso. Dass wir das Ganze erfassen und daraus konsequent jede Straftat verfolgen und umfangreiche Präventionsmaßnahmen ableiten, ist einfach essentiell.
Das war unsere Adventsfolge von F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie wieder mit reingehört haben. Die nächste Folge erscheint dann passend kurz vor Weihnachten mit Insights aus Hessen. Wir sprechen mit Planern und Krankenhausgesellschaft über die dortige Krankenhausplanung und bohren mal nach, wie das Land Hessen seine Kliniklandschaft neu aufstellen will. Ich hoffe, dass Sie dann wieder reinhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliometmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.